Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Rund 3 Wochen nach der Bundestagswahl ist der Weg für Verhandlungen über eine Ampelkoalition frei. Nach SPD und Grünen stimmten heute auch Vorstand und Bundestagsfraktion der FDP für die Aufnahme formeller Gespräche. Sie können in dieser Woche beginnen. Grundlage ist ein Sondierungspapier, auf das sich die 3 Parteien in der vergangenen Woche verständigt hatten.
Am Ende sei der Beschluss zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen einstimmig gefallen, so Christian Lindner auf der Pressekonferenz am Nachmittag. Trotz der grundsätzlichen Billigung des Sondierungspapiers gäbe es aber noch Gesprächsbedarf mit SPD und Grünen.
Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben sich vor der Bundestagswahl nicht gesucht, um es diplomatisch auszudrücken. Es ist auch keine Überraschung, dass es unverändert große inhaltliche Unterschiede gibt.
Beispielsweise in der Finanzpolitik.
Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner binden steuerliche Entlastungen an Erhöhungen anderswo, was wir mit Blick auf die notwendige wirtschaftliche Erholung unseres Landes nicht für richtig halten. Und wir würden eine Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen erarbeiten durch die Begrenzung von staatlichen Konsumausgaben.
Positiv hebt Lindner die Einigung auf Eckpunkte für eine neue Bildungspolitik, Digitalisierungsoffensive, Reformen im Verwaltungswesen sowie die erstmalige Schaffung eines nationalen Sicherheitsrates zur Koordinierung der Außenpolitik hervor. Am Donnerstag soll nun mit der ersten Verhandlungsrunde über den Koalitionsvertrag gestartet werden. Keine Gegenstimme bei der FDP zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, keine bei der SPD, nur 2 beim kleinen Parteitag der Grünen am Wochenende. Die Einmütigkeit könnte täuschen. Einige dicke Bretter sind noch zu bohren, das wurde heute einmal mehr deutlich. Und da ist der mögliche Streit um Kabinettsposten noch gar nicht eingerechnet.
Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich dafür ausgesprochen, die sogenannte epidemische Lage zur Eindämmung des Coronavirus Ende November auslaufen zu lassen. Nach Angaben eines Sprechers äußerte sich Spahn bei Beratungen mit seinen Kollegen aus den Ländern. Die epidemische Lage war zuletzt Ende August vom Bundestag verlängert worden. Sie gibt Bundes- und Landesregierungen Befugnisse, um Verordnungen zu Corona-Maßnahmen zu erlassen.
Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Betriebsschließungen, Maskenpflicht oder auch Reiseeinschränkungen. All das können Bund und Länder seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 beschließen, ohne ihre Parlamente zu fragen. Möglich macht das die epidemische Lage nationaler Tragweite, eine Art Ausnahmezustand. Der könne bald enden, findet der Bundesgesundheitsminister.
Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen, in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist sehr wichtig, die schwersten Monate liegen hinter uns.
Der SPD-Politiker Lauterbach hält von diesem Vorstoß wenig. Vor allem komme er zum falschen Zeitpunkt.
Die Impfrate stagniert, der Winter kommt, die Fallzahlen steigen, viele Kinder sind derzeit infiziert. Wir haben im Moment wirklich also keinen Schub nach vorne.
Die Länder sind sich in dieser Frage noch nicht einig. Ausnahmezustand auslaufen lassen oder nicht. Wichtig ist ihnen vor allem ein bundeseinheitlicher Rahmen in der Corona-Politik.
Und dass wir aber einfach eine Entscheidung brauchen und uns, glaube ich, schon wünschen, dass es einen einheitlichen Rahmen insgesamt gibt, in welcher Art und Weise das auch immer der Fall ist.
Entscheiden muss der neue Bundestag. Dass er die epidemische Lage verlängert, gilt aber als unwahrscheinlich. Bisher hat jedenfalls keine Fraktion signalisiert, dass sie das möchte. Damit würde der Corona-Ausnahmezustand am 25. November enden.
Diesel ist an deutschen Tankstellen so teuer wie noch nie. Nach Berechnungen des ADAC kostete der Liter gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,55 €. Auch Benzin nähert sich dem Höchststand. Preistreiber ist unter anderem der hohe Ölpreis. Dazu kommt seit Jahresbeginn ein Aufschlag durch den Kohlendioxidpreis.
Autos aus Deutschland sind an dieser polnischen Tankstelle zurzeit viel zu sehen. In Polen sind Diesel und Benzin noch deutlich günstiger als im benachbarten Frankfurt-Oder. Der kurze Weg über die Brücke ins Nachbarland lohnt sich.
Wir müssen jetzt mal 15 Kilometer bis hierher, von daher meistens verbinde ich es mit irgendwas.
Zurzeit ungefähr so um die 30 Cent, 30, 35, je nachdem. Das macht sich schon bemerkbar bei einer Tankfüllung.
Wer nicht ins Ausland ausweichen kann, für den wird das Tanken von Woche zu Woche kostspieliger. Inzwischen ist der Diesel so teuer wie nie. Vor gut einem Jahr lag der Preis im Tagesdurchschnitt bei etwas über einem Euro. Seitdem steigt der Preis massiv. Am gestrigen Sonntag kostete der Liter Diesel mehr als 1,55 Euro.
Das ist insbesondere für diejenigen schwierig, die nicht auf das Auto verzichten können und für die es auch keine Alternativen gibt. Sprich, die dem Preisdruck auch nicht ausweichen können, indem sie ein E-Auto fahren oder den öffentlichen Nahverkehr nehmen.
Neben der zu Jahresbeginn eingeführten CO2-Abgabe werden die Kosten vor allem von den steigenden Rohölpreisen getrieben. Die haben sich auf dem Weltmarkt innerhalb weniger Monate verdoppelt.
Was eine künftige Regierung angehen sollte, ist, Alternativen zu schaffen. Zum einen über Elektromobilität, zum anderen auch über klimaneutrale Kraftstoffe. Und beides braucht jetzt zum Start Finanzierung, braucht Unterstützung, Förderung.
Für die Autofahrer, die nicht mal eben schnell über die Grenze fahren können, empfiehlt der ADAC, eher am Abend als am Morgen zu tanken und Preise im Internet zu vergleichen.
Wegen steigender Flüchtlingszahlen an der Grenze zu Polen fordert die Gewerkschaft der Bundespolizei vorübergehende Einreisekontrollen. Andernfalls drohe an der Grenze ein Kollaps. Mehrere EU-Staaten, auch Deutschland, werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen gezielt an die EU-Außengrenze zu bringen, als Antwort auf Sanktionen aus Brüssel. Das Thema soll am Mittwoch ins Kabinett.
Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt. Seit Jahresanfang kommen mehr Asylbewerber nach Deutschland. Das Ungewöhnliche, sie reisen vermehrt über Polen ein. Nach den EU-Regeln ist das Ersteintrittsland, also Polen, für die Asylverfahren zuständig. Dort gäbe es aber Misshandlungen, klagen Schutzsuchende.
Hier, schauen Sie.
Das Regime Lukaschenkos steht im Verdacht, Menschen zu Flügen nach Belarus zu animieren, um sie dann etwa nach Polen, also in die EU, zu schleusen. Die SPD fordert international abgestimmte Maßnahmen.
Das sind Flüge, die stattfinden, wo Menschen ins Land geholt werden unter falschen Versprechungen, die dann von Lukaschenko als Mittel zum Zweck verwendet werden. Da müssen wir ansetzen, diese Flüge müssen unterbunden werden.
Die aktuelle Situation sei eine ähnliche wie in den Jahren vor der Flüchtlingskrise 2015, so die Gewerkschaft der Bundespolizei. Sie fordert temporäre Grenzkontrollen, um einen Kollaps zu verhindern. Auch der Präsident der Bundespolizei warnt.
Die Zahlen steigen im Moment durchaus besorgniserregend mit steigender Tendenz. Die aktuellen Zahlen an der deutsch-polnischen Grenze sind etwa dreimal so hoch wie an der bayerisch-österreichischen Landgrenze.
Das Kabinett wird am Mittwoch wohl auch über mögliche Grenzkontrollen beraten. Das reiche nicht, so die FDP.
Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union sind immer schlecht für den Zusammenhalt und für die gemeinsame Lösung eines solchen Problems. Aber wenn es dazu kommt, dann muss das im Benehmen mit der polnischen Seite geschehen.
Beim Thema Migration lagen die Partner einer möglichen Ampelkoalition weit auseinander. Aus dem Bundestagswahlkampf haben sie es rausgehalten. Kein Gewinnerthema, hieß es. Dabei sind die Aufgaben gewaltig. Viele EU-Partner wollen gar keine Flüchtlinge aufnehmen oder weisen sie illegal zurück.
Bundespräsident Steinmeier hat zum 80. Jahrestag des Beginns der Deportationen von Berliner Juden vor einem Erstarken des Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Jüdische Mitbürger seien immer wieder und immer stärker antisemitischer Hetze und Angriffen ausgesetzt, so Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin-Grunewald. Nie wieder dürfe Antisemitismus Platz in der Gesellschaft haben. Von Gleis 17 war 1941 der erste Deportationszug mit mehr als 1000 Juden in die Ghettos und Vernichtungslager gestartet.
Die Autorin Antje Rawick-Strubel ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Sie erhält die Auszeichnung für ihren Roman Blaue Frau. Mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision schildere Strubel darin die Gewalterfahrungen einer jungen Frau im heutigen Europa, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird jedes Jahr zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen.
Antje Rawick-Strubel für die Blaue Frau.
Sie kann es selbst kaum glauben. Antje Rawick-Strubel im Moment der Verkündung. Sie erhält die Auszeichnung und muss sich erst einmal sammeln.
Ui. Ich bin sehr überwältigt, sprachlos und freue mich riesig.
Ihr Roman beginnt am Meer in Helsinki. Die Hauptfigur ist Adina aus Tschechien, eine junge Frau, die während eines Praktikums in Deutschland vergewaltigt wurde. Adina hat einen Fluchtort gesucht, einen Plattenbau, aus dem sie nicht mehr weg will. Das Buch heißt Blaue Frau und ist eine vielschichtige Erzählung über die Bewältigung eines Traumas.
Antje Ravik-Strubel ist eine Geschichtenkönnerin, um es mit einem Wort aus ihrem eigenen Roman auszudrücken. Sie erzählt eine sehr finstere Geschichte, die Geschichte einer Vergewaltigung, einer traumatischen Erfahrung. Aber gleichzeitig ist es auch eine Rachegeschichte und nicht zuletzt die Geschichte einer Ermächtigung mit Hilfe der Kraft der Literatur.
Die Autorin hat 8 Jahre an dem Buch gearbeitet. Es geht um Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Ost- und Westeuropa. Und dann gibt es noch die blaue Frau, eine rätselhafte Figur.
Die blaue Frau ist mit dem Wasser, aber auch vielleicht mit der Tinte verbunden, deswegen ist sie blau. Und das hat wieder was mit, ja, mit dem Schreiben zu tun. Und dieses Schreiben ist das, was Zeugnis ablegt.
Für dieses Zeugnis bekommt sie jetzt den Deutschen Buchpreis und 25.000 Euro Preisgeld. Der Verkaufserfolg in den Buchläden dürfte folgen.
Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Als hochdekorierter General und als Politiker genoss er über Parteigrenzen hinweg Respekt. Kritik musste er für seine umstrittene Rechtfertigung für den Irak-Einmarsch 2003 einstecken, die er später bereute. Bundesaußenminister Maas nannte Powell einen geradlinigen Außenpolitiker und transatlantischen Brückenbauer.
I will never not be a soldier.
Ich werde stets nichts anderes sein als ein Soldat, sagte Colin Powell nach 35 Jahren Militärdienst. Der hochdekorierte General war das Gesicht des Irakkriegs von 1991, prägte die Operation Wüstensturm durch seine Doktrin der militärischen Übermacht. Geboren wurde Powell 1937 als Kind jamaikanischer Einwanderer in New York. Er studierte Geologie und begann eine Laufbahn in der US-Armee. Diverse Präsidenten hörten auf seinen Rat. Reagan ernannte ihn zum nationalen Sicherheitsberater, Bush Senior zum Generalstabschef. Bush Junior holte ihn aus der Rente, machte Powell zum ersten schwarzen Außenminister. Sein Ruf litt unter einem Auftritt im UN-Sicherheitsrat, bei dem Powell für den bevorstehenden US-Einmarsch in den Irak warb. Saddam Hussein und sein Regime verstecken, dass sie mehr Massenvernichtungswaffen produzieren. Die Informationen stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Powell selbst sprach später von einem Schandfleck in seinem Lebenslauf. Seiner republikanischen Partei wurde er zunehmend fremd, sprach sich für die demokratischen Präsidentschaftsbewerber Obama, Clinton und Biden aus. Als Privatmann unterstützte er diverse Jugendprojekte. Colin Powell verstarb im Alter von 84 Jahren trotz Impfung an Corona-Komplikationen. Eine Blutkrebserkrankung hatte sein Immunsystem geschwächt.
Der langjährige Chefredakteur der Bild-Zeitung Julian Reichelt muss seinen Posten räumen. Er werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, so der Axel Springer-Konzern. Begründet wird dies mit neuen Erkenntnissen über das aktuelle Verhalten Reichelts. Im Frühjahr hatte es ein internes Verfahren, unter anderem wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen den 41-Jährigen gegeben. Nach einer befristeten Freistellung konnte er damals in die Redaktion zurückkehren. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 19. Oktober.
Morgen übernimmt ein atlantisches Tiefdrucksystem die Regie über unser Wetter. Heute Abend ist es meist trocken. Nach Mitternacht kommt es dann im Westen und Nordwesten gelegentlich zu Regen oder Nieselregen. Der Tag beginnt im Südosten noch teilweise freundlich, sonst ist es oft dicht bewölkt, gebietsweise mit Regen. Im Lauf des Nachmittags lockert es im Südwesten wieder auf. Heute Nacht bei Aachen noch 13, im Bayerischen Wald 1 Grad. Morgen werden im Fichtelgebirge 10, im Breisgau 20 Grad erreicht. Am Mittwoch in der Südosthälfte teilweise sonnig, sonst viele Wolken, ab und zu Regen oder Schauer und windig bis stürmisch. Danach wird es insgesamt wechselhaft. Am Donnerstag mit Sturmböen in den Niederungen und Orkanböen auf den Bergen. Im Norden auch am Freitag noch teilweise stürmisch.
Helge Fuest hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Startfrei für Koalitionsgespräche. Wer kriegt was in der Ampel und zu welchem Preis? Und von Belarus nach Brandenburg, was Lukaschenkos Schleusersystem für Deutschland bedeutet. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.